Na, ich weiß nicht, hey, wie geht's euch in der Weihnachtszeit, in der Vorbereitung? So, ich weiß nicht, also in 3 Tagen sehen wir uns ja schon wieder, ne? An Heiligabend so. Ich weiß nicht, wie deine Vorbereitungen waren. Gäste sind eingeladen, Freunde sind eingeladen. Vielleicht ist das Fest auch gar nicht so wichtig für dich. Ich weiß nicht, musst du noch einen Großeinkauf machen? Wow. Gottes Segen, okay? Ich wünsche dir Gottes Segen für einen Großeinkauf in den nächsten 3 Tagen. Okay, ganz viel, oder die volle Ladung, Frucht des Geistes, ja, Geduld vor allem, Selbstbeherrschung an der Kasse, Nächstenliebe. Von daher, genau, es ist eine tolle Zeit und wie in der Regel, wenn man ja Menschen einlädt, auch zu so einem Fest, ist es ja so, dass man ja irgendwie ein Zuhause schaffen möchte oder eine Atmosphäre schaffen möchte, wo sich Menschen wohlfühlen, wo man ja was vorbereitet, wo man ja einfach auch eine Bequemlichkeit irgendwie so herstellt, was zu essen, zu trinken aufstellt in der Regel. Das ist auch unsere Kultur, so grundsätzlich. Wenn man jemanden einlädt, dann ist es ja so, hey, ich lade ja jemanden ein, damit diese Person sich ja wohlfühlt. Und deswegen bereitet man Dinge vor. Und wir haben auch so 2 Gruppen, die zur Geburt Jesu eingeladen wurden. Das haben die Kids schon wunderbar gemacht, okay? Hey, wir haben, habt ihr die Band gesehen? Ja, Kids Band. Mega, so stark, okay? So gut, ey. Auf jeden Fall, die haben ja auch schon so ein bisschen erzählt, da waren sie 2 Gruppen, vor allem einmal die Hirten, was wir ja im Lukas-Evangelium uns lesen können, so, und dann die Weisen oder auch die Magier, kann man auch sagen, die wir ja im Matthäus-Evangelium dann lesen, von denen wir lesen. Das sind so 2 Gruppen, also 2 Blickwinkel auch, die uns die Bibel hergibt, wie die Geburt oder was bei der Geburt passiert ist. Also einmal Lukas-Evangelium, die Hirten, und Matthäus-Evangelium mit den Weisen. Und da möchten wir gerne mal, oder ich möchte heute einmal uns die Hirten anschauen und dann auch zu den Weisen gehen und möchte mal gucken, warum sie dieser Einladung, kann man ja sagen, gefolgt sind und was mit ihnen passiert ist und welche Bedeutung das hat für uns heute. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen, Lukas 2, Vers 8 oder auch mitlesen. Und wir lesen hier in Lukas 2, Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Hirten waren keine Stars in der Gesellschaft, es waren einfach normale Arbeiter. Die waren in ihrer Lebensroutine drin, die waren jetzt auch nicht so, also in der Gesellschaft so angesehen, die wurden oft abgestempelt, die wurden auch oft als unzuverlässig betrachtet, weil sie oft irgendwie mit anderen Leuten so Geschäfte gemacht haben. Die hatten auch kein großes Netzwerk in die Gesellschaft hinein. Das waren Menschen, die man schnell übersehen hat. Und die waren, wie gesagt, nicht ganz so vertrauenswürdig, wenn man mal den alten jüdischen Texten ja eintaucht. Und sie wurden abgestempelt. Und dann lesen wir ja in Vers 9 weiter. Und sie, ein Engel des Herrn, trat zu ihnen in ihrer Lebensroutine, in ihrem Alltag, in ihrem Schafehüten. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Ja, ich meine, klar, okay, Engel des Herrn kommt, Herrlichkeit, Licht und so weiter. Natürlich erschraken sie und sie fürchteten sich. Engel, der verkündet etwas, ja, er gibt etwas weiter, er evangelisiert, kann man auch sagen, von dem Wort verkünden. Ich verkündige euch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft, mit großer Freude kann man hier auch fast sagen. Dieser Engel des Herrn, er begegnet diesen Hirten hier in ihrem Alltag. Und dann lesen wir weiter, die Begründung von dieser Freudenbotschaft, von dieser großartigen, ja, Botschaft, die der Engel mitgebracht hat, ist: Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Das ist die Begründung für die Freudenbotschaft. Das ist ja auch das Evangelium, ja, eine gute Nachricht, dass Jesus Christus gekommen ist als Retter für diese Welt. Und Gott entscheidet sich also durch seine Engel, später komme ich dazu noch, diese Freudenbotschaft als erstes irgendwelchen Hirten auf dem Feld zu geben. Ja, also dieser Engel oder die Engel, die kommen nicht in den Tempel, wo die Priester waren oder zu den Schriftgelehrten, zu der geistlichen Elite von dem jüdischen Volk, sondern Gott geht aufs Feld zu den Hirten. Gott startet die größte Nachricht der Welt nicht bei den VIPs, okay, sondern die erste Kanzel der Weihnachtsgeschichte ist das Feld, ist die Weide, ist eine Schafweide. Und Gott kommt zu diesen Hirten, zu diesen einfachen Arbeitern. Und ich finde es erstaunlich, ich wollte eigentlich im Vergleich zu diesem Kaiser Augustus, der zu der Zeit regiert hat, der Kaiser Augustus, von dem wir auch ein paar Verse vorher lesen, ja, große Volkszählung hat er veranlasst. Und Augustus war ja der Adoptivsohn, eigentlich war er der Großneffe von Julius Caesar, aber er wurde adoptiert als der Sohn, weil er ihn so gern hatte, ja, und er wurde dann quasi später der Kaiser und er hat diese römische Republik zu einem Kaiserreich entwickelt. Er hat alle Rivalen besiegt, er war an der Spitze und er hat gesagt und er verkündet, ich bringe der ganzen Welt Gerechtigkeit und Frieden. Und er hat seinen Vater Julius Caesar als göttlich abgestempelt. Ja, mein Vater ist göttlich. Und das heißt auch Umkehrschluss, er ist der Sohn von diesem göttlichen Wesen, von diesem Menschen. Also er ist quasi der Sohn Gottes. So ist er aufgetreten. Und so hat er sich auch gegeben. Und Dichter in dieser Zeit haben Lieder über ihn geschrieben, über diese neue Epoche. Historiker haben diese große Geschichte erzählt von Roms Aufstieg und Augustus als Höhepunkt. Und man kann sagen, die Botschaft wurde in die Köpfe so richtig reingebracht, quasi eine Zeitenwende. Schwieriges Wort, aber eine Zeitenwende kann man sagen für das Römische Reich. Und die Menschen nannten den Augustus den Retter der Welt. Und dann lesen wir hier weiter in Vers 12, 14, kommen wir jetzt hier zurück. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Das heißt, Lukas, ja, der schreibt hier eine Gegengeschichte zu dem, was gerade präsent war, diesem riesen Kaiserreich mit Augustus. Ja, nicht im Palast, sondern in der Krippe. Diese Geburtsgeschichte von Jesus ist nicht nur eine rührende Geschichte, eine romantische Geschichte und ach, die Krippe und Heule und die Tiere waren dabei und so weiter, sondern es ist eine Geschichte, die Lukas hier auch erzählt, ja, und auch schreibt, weil diese Geschichte natürlich wahr ist und weil sie etwas setzt von Gott her. Gott kommt nicht in den Palast, sondern kommt in den Stall als Demütiger. Und das war so Gottes Sinn dahinter, dass direkt bei der Geburt Jesu schon eine Konfrontation von zwei Reichen entsteht. Das Reich Gottes, was kommt, und das Reich dieser Welt, und die knallen aufeinander. Von Anfang an. Man könnte ja meinen, Gott, wenn du den Retter dieser Welt sendest, ja, dann sag es doch zuerst den jüdischen Schriftgelehrten oder irgendjemand der religiösen Spitze, damit diese Botschaft überhaupt eine Reichweite bekommt, ja, Algorithmus. Ja, dass diese Botschaft ja irgendwie auch vielleicht eine Glaubwürdigkeit hat, wenn man es den jüdischen Schriftgelehrten sagt, wo die können das ja irgendwie auch dann belegen, ja, hier Propheten und so weiter, aber er sagt es den Hirten, er kommt zu den Hirten. Er entscheidet sich für die Hirten. Die Hirten hatten keine Macht, sie hatten keinen Schutz, sie hatten eigentlich keinen Grund zu glauben, dass Gott ihr Leben überhaupt sieht. Die Hirten waren Hirten. So. Und ihre innere Stimme war schlicht, da kommt niemand, da interessiert sich niemand für mich und das bleibt für immer so. Ich bin halt auch nur ein Hirte, ich mache meine Arbeit. Aber Gott wählte genau diese Nacht und genau diese Hirten als erste Zuhörer für die größte Nachricht der Geschichte. Und der Himmel ging nicht zuerst in Paläste, in Tempel oder zu einflussreichen Familien mit irgendwelchen großartigen Ruf. Er ging zu den Zerbrochenen, zu den Einfachen. Er ging aufs Feld, zu den vergessenen Menschen, die anscheinend unsichtbar und irgendwie nicht die waren, die irgendwie mächtig waren. Und ich würde sagen, das ist ja das Herz Gottes dahinter. Also wenn du heute hier bist und sagst, boah, Stefan, eigentlich so, ich fühle mich auch so ein bisschen ungesehen, ich fühle mich unbedeutend, irgendwie vielleicht festgefahren in meiner Lebensroutine, in meinen Umständen, die ich mir gar nicht ausgesucht habe. Und dann ist die Geschichte für dich, weil Gottes Herz sich nicht verändert hat. Gott sucht immer noch die Menschen, die es nicht auf die Kette kriegen. Er geht immer noch in deinen persönlichen Alltag hinein und sagt, hey, du musst es nicht auf die Reihe kriegen, sondern ich bin ein Gott, der zu dir kommt in deinen Lebensalltag. Du musst nicht wissen und nicht irgendeine Stellung haben für mich, sondern ich komme in dein Leben. Und Weihnachten ist nicht Gott besucht die Stärken. Weihnachten ist Gott kommt zu den Schwachen und sagt, fürchte dich nicht. Und ich mag es, wie die Hirten darauf reagieren. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. ja, lasst uns doch gehen und selbst sehen, was geschehen ist. Die Hirten wurden von den Zuhörern zu den Zeugen. Die haben gehört und sagt, nee, das ist so verrückt. Wir gehen jetzt mal hin und gucken mal. Und sie haben nicht nur gehört, sie haben es gesehen, sie wurden Zeugen von diesem Ereignis. Und ausgerechnet die Hirten, die das Baby Jesus von Angesicht zu Angesicht sahen, ja, Hirten, die mit Lämmern zu tun hatten, die mit dem Lamm, mit den Geburten von Lämmern zu tun hatten, und die sehen in dem Moment, und die wussten es in dem Moment noch nicht, aber die sehen im Moment eigentlich das Lamm Gottes, okay? In dem Moment, wo sie in der Krippe sind, sehen sie das Lamm Gottes. Und die haben es noch nicht verstanden, aber einfach nur jetzt im Rückblick ist es erstaunlich, wie das zusammengeführt wird, ja, dass die Hirten das sehen. Und wie Johannes, der Täufer, es ja auch beschreibt, in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Erstaunlich, die Hirten, die das Lamm Gottes von Angesicht zu Angesicht sehen, von Anfang an. Und ich möchte noch einen kleinen Schlenker machen und ich möchte gerne kurz Johannes 1, 1-2 hinzunehmen. Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Ein bisschen tricky so, die ganzen Sätze. Aber im Anfang war das Wort, ja, im Griechischen Logos. Und dieses Wort meint nicht nur Wort, so das Wort, sondern es meint auch Vernunft, einen Sinn und einen Grund. Und Logos heißt, es gibt einen Zweck, eine Bestimmung, einen Grund. Ja, am Anfang war ein Grund, eine Bestimmung, ein Zweck, warum etwas existiert. Und damals, das Römische Reich war natürlich geprägt von griechischen Philosophen. Und die Philosophen, die haben sich immer so gesagt, so hey, nicht nur Dinge haben ein Logos, auch die Menschen haben irgendwie ein Logos, einen Grund. Das ganze Universum hat ein Logos, einen Sinn, ein Prinzip, eine Ordnung. Und die haben sich philosophiert und gesagt, okay, alles hat irgendwie einen Sinn. Und haben darüber nachgedacht, was könnte es sein. Und deswegen wurden verschiedene Schulen auch gegründet. Und dann, nein, das ist das richtige Logos, nein, das ist das richtige Logos. Deswegen ist das so. Und die haben geredet und geredet. Und sie glaubten, man müsste diesen Logos durch Denken und Philosophie und durch Besinnung finden. Und dann kommt hier Johannes auch und setzt einen radikalen Punkt. Ja, es gibt einen Logos, es gibt einen Grund für dein Leben, aber es ist kein abstraktes Prinzip, es ist eine Person. Ja, da wo die Menschen damals zu der Zeit nach irgendwelchen Gründen gesucht haben, was könnte dieser Grund sein, was könnte dieses Logos sein in all den möglichen Dingen, die wir sehen, kommt hier Johannes und sagt, hey Freunde, das ist kein Denken über irgendetwas Abstraktes, über irgendeine Macht, die unbekannt ist, sondern es ist eine Person, Jesus Christus. Und das Gute dabei ist, warum ich das auch sage, ist, die Hirten, die waren jetzt intellektuell nicht so schlau, die konnten nicht philosophieren, die konnten nicht mitreden bei den ganzen Gesprächen und so weiter. Aber Gott ist so gut, dass er sagt, hey, mein Logos ist nicht irgendwie eine Philosophie, sondern ist eine Person. Eine Person kann jeder Mensch lieben. Jeder Mensch kann eine Person begegnen und anfangen, sie zu lieben. Egal, ob sie jetzt intellektuell irgendwie gebildet war oder nicht. Und ich liebe dieses Herz Gottes, okay? Er sagt so, ich komme für jeden und jeder kann es verstehen, dass der Retter der Welt eine Person ist und jeder kann dieser Person begegnen und anfangen, diese Person zu lieben. Seid ihr mit mir? Ich liebe, dass Gott das Herz so schlägt für Menschen. Er kommt zu den Hirten, um ihnen das zu sagen. Ja, der Retter der Welt ist geboren, weil er genau weiß, dass auch diese Hirten diesen Logos kennenlernen sollen. Diesen Grund, diese Ordnung, diese Bestimmung, diesen Sinn. Und wir lesen, das auch später in Johannes Vers 11, das habe ich mitgebracht, da steht, Jesus, das Wort, das Logos, kam in das Seine. Das heißt, er kam auf diese Welt, ja, also er ist Mensch geworden, er kam in das Seine. Er kam zu dem, was ihm gehört, weil er es gemacht hat. Das heißt, der Schöpfer kommt in seine Schöpfung. Er kam in das Seine. Jesus kommt zu uns, weil wir nicht zufällig da sind, sondern er kommt zu uns, weil wir für ihn da sein sollen. Er kommt in seine Schöpfung. Und hier liegt so eine starke Wendung, dass Jesus als Person, als Logos für uns Menschen gekommen ist. Er ist der Grund. Und da lesen wir ja in Vers 16 bis 18, und sie gingen eilend und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Das heißt, die Hirten waren die ersten Evangelisten, ja. Die haben dieses Kind gesehen, wurden berührt, haben sich so gefreut darüber, weil das eine Übereinstimmung war mit dem, was der Engel ihnen gesagt hat, ja, ein Kind in der Krippe gewickelt. Und sie sind losgezogen und als Hirte waren sie ja nicht glaubwürdig, aber sie haben einfach gesagt, hey, koste was es wolle, wir haben es gesehen. Und wir predigen, wir erzählen, wir verkünden, dass der Retter der Welt geboren ist in Bethlehem. Freunde, Jesus kam auf die Welt, um zu retten von Anfang an. Er kam als das Lamm Gottes, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Und er kam als das Lamm Gottes, um deine und meine Sünde hinwegzunehmen. Er kam als das Lamm Gottes. Kommen wir mal zu den Weisen. Matthäus 2. Ja, wir haben gesehen, die Hirten, ja, die einfachen Menschen am Rand und Gott kommt zuerst zu ihnen. Matthäus stellt eine andere Seite vor, was bei der Geburt oder um die Geburt von Jesus passiert ist. Ja, das waren Gebildete von außen. Matthäus 2, Vers 1 haben wir auch vorhin schon von den Kids so anschaulich mitbekommen. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und es gibt verschiedene Übersetzungen für Weise, aber eigentlich ist das Wort Magier, ja, Magoi. Und wer sind diese Leute? Das waren nicht einfach nur weise Männer im Allgemeinen oder weiße Männer, wie es auch kurz erwähnt wurde. Sie waren bekannt für Sternbeobachtung, für Astrologie, Zeichendeutung, auch auf Traumdeutung. Also Menschen, die Welt religiös und übersinnlig deuten wollten. Und wir wissen nicht, auch wie David das gesagt hat, wir wissen nicht, wie viele es waren. Ja? Man sagt immer drei, wegen drei Geschenke vor allem, es waren drei Personen. Und wir wissen auch nicht, oder das waren auch eigentlich keine Könige. Ja? Wir gehen auch mal vor, es waren heilige drei Könige. Das waren aber eigentlich Weisen, Magier. Und natürlich gibt es eine Anlehnung zu prophetischen Psalmen, wo es ein bisschen erwähnt wird, dass Könige was hinlegen werden, Geschenke geben werden und so weiter. Aber was wissen wir? Sie kamen aus dem Osten. Diese Weisen kamen aus dem Osten, vermutlich Babylon oder Persien. Diese Männer hatten Bedeutung. Sie waren hoch angesehen, einflussreich, gebildet, waren auch reich, wohlhabend. Aber sie waren Heiden. Ja, das waren keine Juden. Sie waren Heiden in dem Bild. Also Menschen mit einem anderen Glaubenshintergrund als das Volk Israel. Und sie hatten auch nicht diesen biblischen, sag mal, Monotheismus, wo sie sagten, es gibt nur einen Gott, der Herr allein, sondern die waren viel Götteranbeter, die haben mehrere Götter angebetet. Das war so Prägung von denen auch immer wieder. Es gab nicht nur einen Gott. Und man könnte auch sagen, dass bei diesen Magiern vielleicht dieser Mehrgötterglaube auch da war. Und sie haben wahrscheinlich dadurch, dass das Volk Israel ja eine Zeit lang in Babylonien in Exil war, haben sie wahrscheinlich auch ganz viele Schriften von den Juden mitbekommen. Viele Messias-Verheißungen und auch einfach so Hoffnungen oder auch Erwartungen, die das Volk so mitgeteilt haben, als sie im Exil waren bei den Babylonern. Und so haben sie etwas gewusst von diesem Messias, davon, dass dem Volk Israel was passieren soll. Und wahrscheinlich kannten sie auch vielleicht den Vers 4. Mose, wo steht, dass ein Stern aufgeht aus Jakob. Also man kann davon ausgehen, dass die Weisen schon noch eine Vorahnung hatten, dass irgendwas passieren wird. Natürlich mit dem Stern, das war natürlich auch nochmal was Göttliches so in dem Sinne. Aber sie kamen mit einer Vorahnung, da ist ein Gott im Volk Israel, den müssen wir sehen, den müssen wir anbeten. Und sie kommen nach Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie sagen, wir haben einen Stern gesehen und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Und dann lesen wir, wie Herodes so erschrickt und sagt so, wow, ein König? Ja, ich bin König, so, okay. Und man kann sagen, dass Herodes in sehr großer Aufruhr war und Unruhe entwickelte sich in ihm, weil er ein sehr eifersüchtiger König wird, um Menschen ermorden lassen, damit die nicht seinen Thron auch stürmen können und so weiter. Also er war sehr stark darauf bedacht, seine Herrschaft, seine Königsherrschaft in diesem Gebiet zu verwalten und auch lange an der Macht zu bleiben. Und als er hört, ein König soll geboren werden, hat er natürlich Angst bekommen. Und dann holt Herodes die Hohepriester und die Schriftgelehrten, die er kannte dort. Hey, wo soll dieser Messias geboren werden? Und dann sagen diese Schriftgelehrten, ja, die Elite quasi, ja, das ist schon Bethlehem, das steht so in Micha 5. Und sie haben schon auch das Wissen über die Schrift, die Schriftgelehrten, ja, da steht's drin. Die verstehen nicht, dass es gerade passiert ist vielleicht. Aber sie geben dem Herodes schon so, ja, das stimmt, in Bethlehem wird dieser Messias geboren. Und dann ruft Herodes nochmal die Magier heimlich zu sich, die Weisen zu sich. Und er fragt, hey, in welcher Zeitpunkt, wann seid ihr losgegangen und so weiter. Und er will genau wissen und sagt, hey, im Vers 8 lesen wir, zieht hin, also er sagt zu den Weisen, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich auch komme und es anbete. Und diese Aussage von Herodes ist eine glatte Lüge gewesen. Denn wir lesen ja später, dass ja alle Jungen in dem Gebiet, alle Jungen, also alle Neugeborenen und alle, die noch 2 Jahre oder jünger waren, ermorden ließ. Das heißt, er hat das nicht gesagt, um ihn anzubeten, er hat gesagt, hey, ich will dieses Baby umbringen. Und dann gehen die Magier los und der Stern, da führt sie weiter, bis er stehen bleibt. Und Matthäus schreibt hier, sie freuen sich mit sehr großer Freude, mit heftiger Freude, als sie sehen, dass der Stern stehen blieb. Und dann in Vers 11 lesen wir, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Und da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihren Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich weiß, die ganzen Krippenspiele sind eigentlich so gebaut, dass meistens die Weisen dabei waren bei der Geburt mit den Hirten, aber eigentlich gibt die Schrift schon her, dass Jesus schon ein bisschen älter war, also ein Kleinkind oder ein paar Monate. Und sie gingen in das Haus hinein, wo Jesus schon ein Kleinkind war. Wo es im Text auch Kleinkind heißt. Aber sie sehen hier Maria, sie sehen hier das Baby oder das Kind und sagen, okay, wir haben es gesehen, wir fallen nieder und beten das Kind an. Und Matthäus zeigt hier, diese Weisen, diese Magier sind die ersten Heiden, die Jesus Christus, den Sohn Gottes, anbeten. Und dann öffnen sie ihre Schätze mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das war auch im Orient besonders wichtig, Geschenke zu machen für solche Höhergestellten und Könige. Das heißt, noch bevor Jesus als Mensch irgendein Wort gesprochen hat, irgendein Wunder vollbracht hat, irgendeine Predigt gehalten hat, ja, sehen wir schon einen Vorschatten seines Auftrags. Er ist nicht nur für das Volk Israel gekommen, sondern er ist für die ganze Welt gekommen, damit alle Nationen ihre Knie beugen werden und ihn anbeten werden. Das passiert alles innerhalb von wenigen Wochen bei der Geburt Jesu. Sein Auftrag, diese Sünden der Welt zu nehmen und dass alle Nationen kommen sollen, um ihn anzubeten. Das heißt, diese Magier beten dieses Kind an als ein göttliches Wesen. Und wenn wir das Evangelium von Matthäus lesen, dann sehen wir ja, wie Matthäus diese Linie schreibt, so die Heiden von Anfang an war es der Sinn, dass die Heiden auch zum Glauben kommen an Jesus Christus. Und dann lesen wir, wie am Ende von Matthäus Evangelium uns er diesen Auftrag gibt, geht hin, alle Völker und predigt das Evangelium. Ja, was wir heute so ein bisschen geübt haben, dass wir das Evangelium teilen, dass wir das teilen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich finde es spannend, dass genau Matthäus diese Linie zeichnet. Von Anfang an, alle Menschen sollen von dieser Botschaft hören und die letzten Verse sind und geht hin, macht sie zu Jüngern und predigt das Evangelium. Wie erstaunlich ist das, ja? Und Matthäus baut noch eine zweite Vorschau ein. Diese Geschichte zeigt schon in Richtung Passion und Ostern. Weil da taucht auch wieder ein Heide auf, ein Soldat. Wir lesen in der Passion, Passionszeit oder bei der Kreuzigung, dass ja die Soldaten Jesus als König der Juden auch bezeichnet haben. Aber natürlich diesmal mit Hohn, mit Spott, mit nicht mit Huldigung, sondern auch nicht mit Gold, sondern mit einer Dornkrone. Und am Ende auch, dass er ans Kreuz gehen musste. Und statt eines hellen Sterns, wie bei der Geburt, liegt Dunkelheit über Golgatha, über diese Kreuzigung. Und dann lesen wir, wie dieser Hauptmann, dieser Soldat, auch wieder ein Heide, plötzlich die Wahrheit anspricht, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Also immer wieder sehen wir punktuell, wie Heiden, Völker, Menschen, die nicht aus dem Volk Israel gekommen sind, verstanden haben, dieser ist ja wirklich der Sohn Gottes. Und wie Menschen angefangen haben, aus allen Völkern diesen Sohn Gottes anzubeten. Und das erste Mal, als Jesus in Tücher, in Windeln gewickelt wurde, war bei der Geburt. Aber das zweite Mal, als Jesus die Tücher gewickelt wurde, war nach seinem Tod am Kreuz, bei der Grablegung. Ja, die ersten Tücher, die ersten Winde, kann man ja sagen, zeigen seine Menschwerdung. Die zweiten Tücher zeigen seinen Auftrag, dass er sterben musste. Aber die Freudenbotschaft, ihr Lieben, ist der Jesus Christus blieb ja nicht im Grab. Er ist auferstanden. Er regiert zu Rechten des Vaters und er ist der König aller Könige. Und ist der Herr der Herren, ja. Das ist die Freudenbotschaft. Das heißt, diese zweiten Tücher bei der Grablegung, das war kein Ausrufezeichen, das war ein Doppelpunkt. Ich habe den Tod besiegt. Und wisst ihr was? Kaiser Augustus, der starb Jahre später. Aber Jesus lebt immer noch, ja. Er lebt immer noch. König Herodes starb, aber Jesus lebt immer noch. Und es geht noch weiter, Hebräer 2, 14 bis 15, eigentlich die besten Adventsverse, die man so lesen kann. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in Furcht vor dem Tod gefangen waren. Come on. Er hat die Macht des Teufels besiegt, den Tod bezwungen. Jesus lebt, Freunde. Und wenn du denkst, ja, die Last deiner Sünde sei für Jesus unerträglich, dann möchte ich dich heute ermutigen. Jesus hat keine Angst vor deinen Fehlern, hat keine Angst vor deiner Vergangenheit, hat keine Angst vor deinen Sünden in deinem Leben, okay? Genau darum geht es im Evangelium, dass als du am tiefsten Punkt warst, ist er nicht weggefahren von dir, ist er nicht weggelaufen von dir. Als du an deinem tiefsten Punkt bist, vielleicht gerade jetzt, läuft er nicht weg von dir. Er ist auf dich zugegangen und er läuft heute auf dich zu und bietet dir eine von Gnade erfüllte, von Barmherzigkeit durchtränkte Lösung für dein Problem. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen und ich möchte diesen Vers zum Schluss in unsere Mitte stellen. Aus Matthäus 11, 28, das ist die Lösung, die Jesus anbietet und wo er uns einlädt. Da sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Wisst ihr, Jesus lädt heute dich ein. Er lädt dich ein. Er ist schon immer das Lamm gewesen, das die Sünderwelt hinwegnimmt. Er ist schon immer der Sohn Gottes gewesen, zu dem alle Nationen kommen und ihn anbeten sollen und anbeten werden. Und er ist heute hier und er lädt dich ein, okay? Er lädt dich ein. Sagt, hey, nichts ist für mich zu schwer. Dafür bin ich gekommen. Dafür bin ich gekommen, für dich, okay? Damit du Ruhe empfängst für deine Seele. Damit ich dich leiten darf in deinem Leben. Damit ich dir zeigen darf, was es heißt, durchs Leben zu gehen, mit Sorgen, mit vielleicht Herausforderungen. Aber mein Joch ist leicht. Ich gehe mit dir. Das heißt, heute ist die Einladung da, Freunde. Gott lädt dich ein. Gott lädt auch deinen Nachbarn ein, deinen Arbeitskollegen ein. Du wirst nicht vergessen, Matthäus hat gesagt, geht hinaus, verkündet das Evangelium. Damit alle Menschen diese Einladung hören. Gott lädt ein. Und ich weiß nicht, wo deine Last gerade ist, okay? Welche Lasten du trägst. was dich müde macht, welche Angst dich lähmt, welche Sorgen dir die Kraft rauben. Aber ich weiß, wenn wir diese Weihnachtsgeschichte lesen, dann lesen wir von Hirten, die einfach Hirten waren. Und Gott entscheidet sich, diesen Hirten das mitzugeben und sagen, hey, ich bringe meinen Sohn. Er ist eine Person, du kannst eine Beziehung haben. Egal, wo du stehst in deinem Leben. Egal, was du gerade erlebst, ja. Du kannst diese Person heute annehmen. Einladen, begegnen. Und wir sehen, wie von Anfang an, ja, Menschen zu Jesus kommen und ihn anbeten. Darum geht's. Und ich sage, das erfüllteste Weihnachtsfest ist das, wenn es um Jesus geht. Je mehr du im Mittelpunkt stehst, umso leerer wird's. Umso leerer wird's. Gott ist nicht von dir weggelaufen, sondern er hat sich für dich hingegeben. Und heute ist eine Einladung, komm zu mir, wenn du müde bist und schwere Lasten trägst. Wenn du magst, steh gerne auf. Wir möchten gerne noch in einen Song reingehen und ich möchte gerne noch mal in eine Zeit hineinführen. Manchmal, wenn ich über mein Leben nachdenke, denke ich, Jesus, warum habe ich das verdient, dich zu kennen? Es ist ein unfassbares Privileg, dass ich heute hier stehen darf und sage, Herr Jesus, ich habe dich gefunden. Ich könnte auch irgendjemand anders sein vielleicht, ja? Ich meine, manchmal denke ich so, ich weiß nicht, ob du auch so denkst, aber wie stark ist es, einmal kurz innezuhalten und sagen, Jesus, was für ein Privileg ist es, hier zu stehen und dich zu kennen. Komm, lass uns gerade mal einen Moment nehmen, wo wir diese Dankbarkeit einfach mal kurz so zulassen, ja. Und wenn du magst, darfst du auch gerne Gebet sprechen. Einfach uns dran teilhaben lassen. Kurzes Gebet, Dankbarkeit. Jesus, ich habe es nicht verdient. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Aber deine Gnade hat mich, hat uns gefunden hier. Danke, Jesus, dass du uns heute auch einlädst, zu dir zu kommen. Gott, du siehst Menschen, die hier sind, die Lasten mit sich tragen. die Ruhe brauchen, Gott, für ihre Seele, die Ruhe brauchen, Gott, für ihr Herz. Gott, die in ihrem Lebensalltag so viel Trubel haben, so viel Stress haben, dass es sie erdrückt, Herr. Gott, komm. Komm, Jesus. Komm, Jesus. Komm und nimm gerade jetzt Lasten weg. Erfülle Herzen, Herr. Schenke deinen Frieden, Herr. Nimm die Angst vor dem Tod, wie es im Hebräerbrief heißt. Nimm die Angst davor, allein zu sein. Nimm die Angst davor, im Leben irgendwo nur zu landen, wo man nicht sein will. Gott, bitte nimm diese Angst und schenke eine Freude, Gott. Das ist eine Freudenbotschaft, dass du gekommen bist. Das ist die Lösung für uns Menschen, dass du gekommen bist. Das ist deine Einladung an uns, an diesem Morgen, zu dir zu kommen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich krieg's nicht hin. Ich brauche dich. Ich nehme diese Einladung an. Ich komme zu deinem Tisch und ich genieße diese Gaben, die du mir gibst. Auch im Angesicht meiner Feinde. Gott, genieße ich das, bei dir zu sein, an deinem Tisch zu sitzen, von dir zu lernen, mit dir unterwegs zu sein, meine Sorgen zu teilen, mein Leben mit dir zu teilen und zu sehen, Gott, wie du mein Leben, Gott, formst und prägst, immer mehr auch zu deinem Bild. Und dass ich immer mehr verstehe, dass ich so abhängig bin von dir. Gott, mit jeder Pore meines Lebens bin ich abhängig von dir. Kein Bereich, Gott, ist irgendwie geheimnisvoll, sondern du willst alles haben. Gott, an meinem tiefsten Punkt, Gott, bist du nicht weggelaufen. Sondern du hast mich gesehen, du hast deine Hand ausgestreckt. Und ich danke dir, dass diese Aussage, Gott, und diese Wahrheit, Gott, für Menschen heute hier gilt, dass am tiefsten Punkt des ihres Lebens, Gott, dass du deine Hand ausgestreckt hast. Und du hast sie gerettet und du holst sie raus und möchtest sie heute rausholen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Komm, lass uns singen und Gott die Ehre geben und Räume schaffen für ihn. Amen.